Willkommen zum Autoalpha 6 Podcast. Heute besprechen wir das dritte und letzte Hörspiel aus dem Themenblock Luftbilder, und zwar die drei Ausrufezeichen mit Spuk am Himmel. Hallo Heike.
Hallo Marc. Ich starte dann gleich mal mit den speziellen Fakten. Spuk am Himmel ist Folge 62 der drei Ausrufezeichen und ist im Jahr 2019 erschienen. Das Buch von Mirasol ist 3 Jahre älter. Auf dem Cover sehen wir die drei Ausrufezeichen, die mit Taschenlampen in der Hand, es ist Nacht, man sieht am Himmel auch ein paar Sterne, anscheinend in einem Maisfeld rumwandern. Das ist eine Szene ziemlich vom Anfang des Hörspiels. Im Klappentext ist jetzt wieder, wie schon letztes Mal bei der Pollution Police, von UFOs die Rede. Aber es wird auch schon gleich gesagt, dass eigentlich keiner der drei Freundinnen so richtig an Außerirdische glaubt. Trotzdem müssen sie den unheimlichen Vorkommnissen in der Nacht natürlich nachgehen. Das Hörspiel dauert gute 70 Minuten. Die erzählte Zeit erstreckt sich über 3 Tage, aber im Prinzip spielt sich die gesamte Handlung innerhalb von 24 Stunden ab, wie Kim am Ende auch zusammenfasst. Die Geschichte startet am Rande der Stadt, in der die drei Ausrufezeichen wohnen.
Es ist Mitte August, Nacht, und die drei Ausrufezeichen sind auf dem Bauernhof von Franzis Eltern. Gerade ist das Maximum des Perseiden Meteorstroms und die verglühenden Sternschnuppen wollen sich die drei anschauen und wünschen sich heimlich etwas dabei. Doch die Ruhe und Idylle wird schnell gestört, denn über dem Wald sehen sie plötzlich 5 Lichter, die sich aber zusammen bewegen, nicht aussehen wie Sterne oder Sternschnuppen und dann plötzlich abzustürzen scheinen. Alle fragen sich, was das denn gewesen ist, und Marie wirft ein, das könnte doch ein UFO gewesen sein. Aliens hin und her, die Neugier der drei Ausrufezeichen ist geweckt, sie springen auf, schnappen ihre Taschenlampen und rennen rüber zum Maisfeld des Nachbarbauern und versuchen dort etwas zu finden. Es ist allerdings so dunkel, dass auch ihre Taschenlampen kaum helfen. Plötzlich hören sie ein Geräusch und erschrecken fürchterlich, als ein Mann zwischen den Maispflanzen hervortritt. Es ist der Bauer des Nachbarbauernhofs, des Bio-Hühnerhofs. Er hat die Lichter auch gesehen und wollte ebenfalls nachschauen. Die drei Ausrufezeichen übergeben ihre Visitenkarte, wollen Ermittlungen anstellen. Der Bauer vertröstet sie aber auf den nächsten Tag. Da wolle man nochmal drüber reden. Jetzt könne man sowieso nichts unternehmen. Die drei Ausrufezeichen begeben sich zurück zu ihrem Nachtlager. Kim freut sich, denn ihr Wunsch, bald einen neuen Fall zu bekommen, hat sich ja jetzt erfüllt. Und sie findet auch den Bauer irgendwie merkwürdig. Zuerst wollte er auch herausfinden, was Sache war. Aber dann, als er Hilfe bekommen sollte, hat er einen Rückzieher gemacht. Da müssen sie morgen unbedingt nachschauen, was hier los war. Alle hoffen aber, dass es nicht einfach nur ein abgestürzter Wetterballon gewesen ist.
Kim würde ja am liebsten jetzt sofort mitten in der Nacht anfangen zu ermitteln. Aber die drei Ausrufezeichen sind alle zu müde und außerdem, wie der Bauer ja auch schon gesagt hat, ist es viel zu dunkel, um irgendwas zu erkennen. Also ziehen sie sich in ihr geniales Hängebett zurück. Irgendwie scheint Franzis Vater ein Lattenrost zwischen die Bäume gehängt zu haben und da übernachten die drei Ausrufezeichen jetzt, damit sie auch beim Einschlafen noch Sternschnuppen gucken können. In der nächsten Szene werden sie jetzt aber jäh geweckt. Ein nerviges Nachbarmädel macht es nämlich ganz dringend. Hey, ihr seid doch die drei Detektive. Ich kenne euch aus der Zeitung. Ich habe einen ganz dringenden Fall für euch. Kommt auf jeden Fall sofort mit. Lissy Olbricht ist die Tochter eines anderen Nachbarbauern von Franzi. Und sie hat ein Problem, denn ein wertvoller Ring ist ihr abhanden gekommen. Der Ring gehört ihr gar nicht, den hat sie nur geliehen. Und deshalb muss sie ihn jetzt dringendst wieder zurückkriegen. Die drei Ausrufezeichen sind erst noch ziemlich verschlafen, möchten diesen Fall aber gerne übernehmen, vor allem weil Lissy es so dringend macht. Aber aufstehen, anziehen und Zähne putzen muss schon noch drin sein. Dann machen sie sich aber mit dem Nachbarmädchen auf den Weg zum Tatort. Es handelt sich um einen Gartentisch im Obstgarten der Olbrichts und darauf hätte der Ring gelegen. Lissy wäre nur kurz ins Haus gegangen, um was zu holen und als sie zurückkam, war der Ring weg. Es handelt sich um einen Goldring mit einem hellblauen Stein und Lissy zeigt an, der Stein war so groß. Das scheint, wie Kim nochmal nachfragt, die Größe eines Hühnereis gewesen zu sein. Aber auf Nachfrage gibt Lissy zu, naja, vielleicht war er auch ein bisschen kleiner, so kirschgroß oder vielleicht auch nur so groß wie eine Erbse. Den drei Ausrufezeichen fällt jetzt auf, im Apfelbaum befindet sich das Nest von Elstern. Franzi argwöhnt, naja, also Elstern sind ja bekannt dafür, glitzernde Gegenstände gerne mal mitzunehmen. Franzi steigt also auf den Apfelbaum, um zu gucken, ob der Ring vielleicht im Elsternest liegt. Das tut er aber nicht.
Aber Marie findet am Fuß des Baumes, an dem das Elsternest ist, jetzt doch diesen Ring. Er scheint sehr alt zu sein, sieht auch teuer aus, es ist vielleicht wirklich Gold. Und im Edelstein ist ein ungewöhnliches Muster eingeritzt, zwei ineinander gefaltete Hände. Sie machen davon mal ein Foto. Der Ringfall ist also jetzt gelöst, es waren wohl die Elstern, aber die drei Ausrufezeichen fragen sich, wie denn das kleine Mädchen Lissi an so einen teuren Ring kommen könnte. Lissi hat ja erzählt, es sei geliehen. Aber geliehen von wem, warum und wie lange? Das wollen sie Lissi fragen, die jetzt zurück in den Garten kommt. Und Lissi erzählt ihnen, sie habe den Ring aus einem Versteck ihrer Brüder ausgeliehen. Ihre Brüder Sven und Lukas hätten nämlich ein super geheimes Versteck, in dem es sogar noch mehr Schmuck gäbe. Ringe und Ketten und Glasperlen und auch sonst andere Dinge. Franzi kennt die beiden Brüder. Sven würde an der Fachhochschule studieren und Lukas ginge noch zur Schule. Das geheime Versteck soll hinter einem Schrank im Keller verborgen sein. Und das macht die drei Detektivinnen natürlich neugierig. Und da die Brüder gerade noch beim Frühstück sind, wollen sie sich von Lissi das Versteck einmal zeigen lassen.
Die vier machen sich also auf in Olbrichts Keller. Dort steht ein Schrank an der Wand, der aber keine Rückwand hat und damit den Eingang zu diesem Geheimversteck kaschiert. Dahinter geht es eine steile Treppe runter. Es geht durch enge Gänge, wo Kim sich schon wieder unwohl fühlt. Die hat ja ein bisschen Klaustrophobie. Aber alles nicht so schlimm. Irgendwann kommen sie in einem unterirdischen Gewölbe an. Da stehen überall kleine Glasfläschchen in Nischen rum. Und außerdem gibt es in der Mitte auch noch einen Brunnenschacht. Bevor die drei Ausrufezeichen aber das alles richtig auf sich wirken lassen können, geht plötzlich das Licht aus. Und eine unheimliche Stimme murmelt was von, sie sollen verschwinden. Das Ganze löst sich aber relativ schnell wieder auf. Das Licht geht wieder an. Der Bruder Sven gibt sich zu erkennen, dass er den Mädels nur einen Schreck hat einjagen wollen. Und er erklärt auch noch ein bisschen, wo sie sich hier eigentlich befinden. Vor Jahren wollte sein Vater einfach den Keller unter dem Hof erweitern und dabei ist er auf dieses Gewölbe gestoßen. Jetzt wird es ein bisschen esoterisch. Sven glaubt nämlich, dass in diesem Gewölbe die Schutzgeister des Hauses wohnen. Konkret handelt es sich wohl um den heiligen Laurentius, dessen Todestag am 10. August sich wieder jährt. Und zu Ehren von Laurentius gibt es im Moment in der Stadt auch den Laurentius-Markt. Laurentius scheint hier eine zentrale Figur in diesem Fall zu sein. Denn auch der Perseidenstrom, also die Sternschnuppen, die die drei Ausrufezeichen in der letzten Nacht beobachten wollten, die werden im Volksmund auch Laurentius-Tränen genannt, weil dieser Sternschnuppenschauer eben in jedem Jahr so um den Todestag dieses Heiligen herum auftaucht, was daran liegt, dass die Erde auf ihrer Bahn um die Sonne zu dieser Zeit einfach den Staubschweif des Kometen Swift-Tuttle kreuzt. Und dadurch diese Staubteilchen als Meteore in der Atmosphäre verglühen. Wir erfahren jetzt auch noch, dass Lissi am Nachmittag mit ihrer Mutter auf dem Laurentiusmarkt mit einem Stand vertreten sein wird. Da verkaufen sie Honig und Kuchen. Und dann verabschieden sich die drei Ausrufezeichen wieder, nicht ohne Sven zu versprechen, okay, wenn hier wirklich der Schutzgeist eures Hauses wohnt, dann werden wir dieses Gewölbe besser nie wieder betreten.
Diese ganzen Äußerungen sind von beiden Seiten aber wohl nur vorgetäuscht. Ich persönlich glaube nicht, dass Sven wirklich denkt, dass hier ein Schutzgeist ist. Und auch Kim sagt, als sie später aus dem Keller raus sind, zu ihren Freundinnen, sie glaubt, Sven habe sie veräppeln wollen. Die drei Ausrufezeichen wollen sich jetzt aber zuerst mal wieder um den Maisfeldfall und diese seltsamen Lichter in der Vornacht kümmern. Der kürzeste Weg führt über ein großes Rapsfeld. Und da sehen sie plötzlich heruntergedrückte Pflanzen in einem Kreis 4 Meter Durchmesser. Und Marie meint, genauso stelle sie sich den Landeplatz eines UFOs vor. Ihre beiden Freundinnen sind davon aber nicht überzeugt. Und Kim meint, und dieser Satz gefällt mir sehr gut, Aliens, die durch ganze Galaxien fliegen, hätten doch bestimmt Besseres zu tun, als dann auf der Erde in einem Rapsfeld zu landen. Die drei Ausrufezeichen gehen weiter und das Einzige, das sie wirklich tun können, ist, das Maisfeld sorgfältig abzuschreiten. Sie achten darauf, die Pflanzen nicht zu beschädigen, schauen auf den Boden, aber es wird wahrscheinlich ewig dauern, bis man dieses riesige Feld wirklich komplett durchsucht hat. Plötzlich hören sie ein seltsames Geräusch, das rasch näher kommt, es summt und brummt und sie haben die Vermutung, dass es vielleicht ein Hornissenschwarmangriff ist. Es wird dramatisch und dann sehen sie zwei Drohnen am Himmel. Franzi kann eine davon herunterholen, ich vermute, sie wirft irgendetwas danach und die zweite Drohne dreht ab. Mir gefällt Franzis Verhalten hier sehr gut, wenn irgendwo eine Drohne über ein Privatgelände herumfliegt und dort nichts zu suchen hat und einen vielleicht sogar erschreckt, dann ist das genau das richtige Vorhaben, die Drohne herunterholen, sie irgendwo an den Rand des Geländes legen, denn dann muss derjenige, der irgendwo in seinem Versteck sitzt, sich wahrscheinlich darüber freut, dass er gerade, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben, andere Leute erschreckt hat, aus seinem Versteck hervorkommen und in die physische Welt zurückgehen. Sie wundern sich, dass die Drohne so viel Krach machen kann, obwohl sie doch nur 40 cm Größe ungefähr hat. An der Drohne ist eine Kamera angebracht und ein Adressaufkleber und darauf befindet sich sogar eine Telefonnummer. Die Drohne gehört zur Fachhochschule, zum Fachbereich Informations- und Elektrotechnik. Marie ruft, obwohl Semesterferien sind, kurzerhand mal an und kann einen Herrn Tauber an die Strippe bekommen. Im Hörspiel ist das Telefongespräch aber nur einseitig wiedergegeben. Wir erfahren also nur, was Marie sagt. Dieser Herr Tauber habe sich wohl mit Multikopter für den Wildschutz gemeldet, weiß aber nichts davon, dass eine seiner Drohnen im Einsatz ist. Die drei Ausrufezeichen versprechen, dass sie die Drohne in die Fachhochschule bringen und machen sich auf den Weg dorthin.
In der FH angekommen, identifiziert dieser Herr Tauber die Drohne tatsächlich als Eigentum seiner Forschungsgruppe. Kann sich allerdings nicht erklären, warum die jetzt gerade da über dem Maisfeld im Einsatz war. Eigentlich sollte sie im Labor eingeschlossen sein. Schlüssel dazu hat allerdings seine gesamte Forschungsgruppe, bestehend aus 10 Studenten. Denen vertraut er aber völlig und niemandem davon traut er zu, aus Spaß hier einfach mal 3 Mädchen zu jagen. Und außerdem ist das Forschungsvorhaben ja auch ein ganz anderes. Wir wissen ja schon, er hat sich am Telefon gemeldet mit Multikopter für den Wildschutz. Und das Forschungsvorhaben besteht darin, mit Drohnen Felder, bevor sie abgeerntet werden, zu überfliegen, per Wärmebildkamera zu scannen, ob sich da irgendwelche Wildtiere verstecken, zum Beispiel Rehkitze, und diese dann gegebenenfalls vor dem Mähdrescher zu retten. Die nächsten Flüge sind allerdings erst nach den Semesterferien geplant. Und außerdem ist diese Drohne, die die drei Ausrufezeichen hier vorbeigebracht haben, ein veraltetes Modell. Tauber will der ganzen Sache trotzdem nachgehen. Ihn interessiert es jetzt natürlich auch, wer seine Drohne da widerrechtlich benutzt hat. Und er will auch darauf einwirken, dass die Verantwortlichen sich bei den drei Ausrufezeichen entschuldigen sollen. Kim regt jetzt an, wenn Tauber ihnen die Kontaktdaten von sämtlichen 10 Studenten dieser Forschungsgruppe geben würde, dann könnten sie sich auch selber darum kümmern. Aber das geht natürlich nicht, da ist der Datenschutz davor. Insofern müssen die drei Ausrufezeichen unverrichteter Dinge das Büro von Herrn Tauber wieder verlassen. Aber sie haben an der FH trotzdem noch einen Ermittlungserfolg. Am schwarzen Brett sehen sie nämlich eine Liste, in der sich die Studenten für dieses Projekt Multikopter für den Wildschutz eingetragen haben. Und siehe da, da fällt ihnen ein bekannter Name ins Auge. Sven Olbricht hat sich nämlich für diese Forschungsgruppe eingetragen. Hier fällt jetzt auch noch mal ein Satz wie, ja, so viel also zum Datenschutz. Aber in meinen Augen ist es völlig in Ordnung, dass an einer Uni eine Liste aushängt, wer sich für welchen Kurs interessiert. Das sind jetzt keine in meinen Augen besonders schützenswerten Daten. Und man kann es mit dem Datenschutz auch übertreiben. Ich habe da so ein kleines Beispiel aus meiner Arbeitswelt. In den Erste-Hilfe-Kästen lag früher immer ein Verbandsbuch, wo Arbeitsunfälle kleinerer Art eingetragen wurden. Irgendwann ist das verschwunden und nur noch durch eine lose Blattsammlung ersetzt worden, damit nicht der nächste Verletzte sehen kann, wer sich denn als letztes verletzt hat. Mittlerweile ist das Ganze nur noch in einer elektronischen Meldedatei verfügbar und es gibt überhaupt kein Papier mehr. Die drei Detektivinnen haben jetzt also einen neuen Ermittlungsansatz. Sven Olbricht wird ihnen immer verdächtiger. Der scheint sie irgendwie von seinem Hof vertreiben zu wollen. Zuerst mit dieser Geistergeschichte und jetzt mit dieser Drohnenjagd. Der scheint irgendwas zu verbergen zu haben. Aber wir wissen ja, wie Detektive auf Wegbleiben-Aufforderungen reagieren. Sie ermitteln natürlich erst recht weiter.
Von der Fachhochschule fahren die drei Ausrufezeichen nun wieder zurück zu Maisfeld. Sie haben ja erst einen kleinen Teil durchsucht. Dort sehen sie von Weitem schon zwei Leute, die wohl eine Drohne steuern. Einer hat zumindest eine Fernbedienung in der Hand. Und als sie näher kommen, erkennen sie, das sind Sven und Lukas. Sie sprechen die beiden auf den Vorfall vom Vormittag an und die Jungs geben zu, dass sie das gewesen sind, aber es wäre ein Versehen gewesen, das wäre kein Angriff, sondern das Steuerprogramm der Drohne müsste noch optimiert werden. Sie würden hier über dem Feld doch nur Übungsflüge machen. Das glauben die drei Ausrufezeichen aber nicht. Dann tritt Bauer Ahlers auf. Er hat auch gesehen, dass die Jungs hier wieder fliegen, ist ziemlich sauer und verbietet ihnen noch einmal über seine Felder zu fliegen. Er will sie jetzt sofort zu ihrem Vater bringen und mit dem mal ein ernstes Wörtchen reden. Die Jungs steigen ein und der Bauer und sie fahren ab. Die drei Ausrufezeichen bleiben zurück, sind verwirrt, denn was das Ganze mit den Drohnen hier soll, da haben sie immer noch keine Ahnung. Und auch ein kleines Brainstorming hier am Feld hilft nicht. Sie beschließen, die Durchsuchung des Feldes zu verschieben und jetzt zuerst mal auf den Laurentiusmarkt zu fahren und Lissy über ihre zwei Brüder auszufragen. Vielleicht hilft ihnen das weiter, wie Drohnen, Feld, Lichter und ein seltsamer Raum im Keller zusammenhängen.
Die angebliche UFO-Geschichte wird hier jetzt also schon wieder hintangestellt. Die drei Ausrufezeichen lassen sich von allen möglichen anderen Fällen anscheinend gerne von der Durchsuchung des Maisfeldes ablenken. Jetzt geht es jedenfalls erstmal auf den Laurentiusmarkt und da hat auch die Denkmalpflege einen Stand. Da gibt es zum Beispiel Informationen über Luftbildarchäologie. Da sieht man dann Bilder von Kornkreisen, die auffallend dem ähneln, was die drei Ausrufezeichen ja da im Rapsfeld vorgefunden haben. Allerdings kann man vom Boden aus natürlich schlecht beurteilen, ob die Kreise wirklich genauso perfekt rund sind wie diese Luftbilder, die hier am Stand jetzt ausgestellt werden. Einige Theorien werden auch diskutiert, wie solche Kornkreise entstehen könnten. Vielleicht ist es eine Störung des Pflanzenwachstums durch bestimmte Pilzkulturen. Es kommen lokale kleine Wirbelstürme in Betracht, balzende Tiere oder auch bestimmte Erdmagnetfelder. Das erinnert mich jetzt auch an die Fünf-Freunde-Folge und die geheimnisvollen Kornkreise. Da hat Onkel Quentin auch einige mögliche Erklärungen parat, von Plasmawirbeln über Kugelblitze bis zu gestörtem Pflanzenwachstum durch Pilzbefall. Also die Theorien überschneiden sich hier zwischen diesen beiden Folgen durchaus. Eine weitere mögliche Ursache könnte aber sein, dass das Pflanzenwachstum gestört ist durch im Boden verborgene Mauerreste. Das hatten wir ja auch beim Burgverlies schon. Zumindest im Buch war es so, dass die Kinder aufgrund der Beschaffenheit des Rasens irgendwie darauf schließen wollten, wo diese alte Burg gestanden haben soll. Und am Stand der Denkmalpflege erfahren wir jetzt auch, durch die Stadt der drei Ausrufezeichen hat schon vor 2000 Jahren eine alte Römerstraße geführt. Und auf einer Karte ist auch angegeben, wo alte römische Siedlungen vermutet werden. Unter anderem genau dort, wo Franzi wohnt. Und es gibt auch eine schematische Darstellung so eines alten römischen Bauernhofs mit Wohn- und Altarräumen, Vorratskellern, Gewölben und Brunnenschächten in diesen Gewölben. Das erinnert doch jetzt frappant an das Geheimversteck von Sven und Lukas, das die Detektivin heute Morgen besichtigt haben. Sollte Olbricht hier tatsächlich auf eine alte Villa Rustica gestoßen sein und die mehr oder weniger in Eigenregie ausgegraben haben? Ja, aber selbst wenn, das findet auf seinem eigenen Grundstück statt, dann wird er doch wohl das Recht haben, das auszugraben. Nee, sagt Kim, wenn das Ganze archäologisch wertvoll ist und von öffentlichem Interesse, dann muss man das melden, selbst wenn das auf dem eigenen Grund und Boden stattfindet. Die drei Ausrufezeichen beschließen also jetzt mal zum Stand von Olbricht zu gehen und mit denen nochmal zu reden.
Am Stand von Lisis Mutter erfahren die drei Ausrufezeichen, dass Sven und Lukas hier nicht aufgetaucht sind, obwohl sie fest zugesagt haben, ebenfalls beim Verkauf zu helfen. Dann beobachten die Ausrufezeichen, wie zwei Männer ein Foto vom Stand von Lisis Mutter machen. Das kommt ihnen verdächtig vor. Und wie Lisi ihnen sagt, haben diese Männer auch nach Sven und Lukas gefragt. Und als die Männer sich abwenden und weggehen, verfolgen die drei Ausrufezeichen sie. Aber sie sind zu weit weg. Sie können nur noch sehen, wie diese geheimnisvollen Männer mit einem Wagen davonfahren. Dann gehen sie wieder zurück zum Stand. Allerdings sind mittlerweile Frau Olbricht und Lisi auch nicht mehr da. Und eine Vertretung am Strand sagt, die beiden sind zurück auf den Hof gefahren, denn Sven und Lukas wären verschwunden. Also machen sich die Ausrufezeichen ebenfalls auf den Weg dorthin, erfahren dort, dass Herr Ahlers, der Bauer, der die beiden Jungs beim Drohnenfliegen erwischt hat, am Mittag nicht auf dem Hof gewesen ist. Zumindest Herr Olbricht weiß nichts davon. Und er weiß auch nichts von Drohnenflügen und was sein Nachbar überhaupt für Probleme mit seinen Söhnen haben sollte. Kim kommt dann der Gedanke, vielleicht sind die beiden Jungs ja im Gewölbekeller und brauchen Hilfe. Doch als sie hinuntergehen, können sie zwar eine Leiter sehen, die in den Brunnen hinabreicht, aber nirgendwo eine Spur von Sven und Lukas. Und Marie vermutet, die beiden Jungs seien entführt worden.
Sie verdächtigen jetzt auch gleich den Nachbarn Ahlers, der Entführer zu sein. Gut, vielleicht ist es naheliegend, weil die drei Ausrufezeichen eben Ahlers als letztes mit Sven und Lukas zusammen gesehen haben. Die sind ja in sein Auto gestiegen. Aber ich sehe zumindest zu diesem Zeitpunkt hier noch kein vernünftiges Motiv, warum Ahlers die Jungs entführen sollte. Olbricht lässt sich aber auch überzeugen. Er will zumindest mal bei seinem Nachbarn anrufen. Aber der Bauer ist nicht auf seinem Hof und er ist auch nicht per Handy erreichbar. Er hat nämlich keins. Er lehnt die Strahlung aus ökologischen Gründen ab. Und Marie lässt jetzt hier kurz noch fallen, naja, man kann es auch übertreiben. Und das ist durchaus dann, glaube ich, auch meine Herangehensweise. Zu diesem Zeitpunkt hat die Serie hier noch den Fokus auf den Kriminalfällen. In einer späteren Entwicklung geht es mir ziemlich auf den Senkel, dass es die ganze Zeit nur Öko hier und Verständnis da, was mir irgendwie nicht mehr so ganz gut gefällt. Nachdem Ahlers jetzt also nicht erreichbar ist, macht sich Herr Olbricht doch einigermaßen Sorgen um seine beiden Söhne. Er möchte jetzt eine Vermisstenanzeige aufgeben. Und die drei Detektivinnen bringen ins Spiel, sie haben gute Kontakte zu Kommissar Peters. Da könnte er doch gleich da anrufen und dann käme er direkt an den Richtigen. Kommissar Peters sagt auch zu, sofort vorbeizukommen. Aber bevor er ankommt, nehmen die Detektivinnen Herrn Olbricht mehr oder weniger noch ins Verhör und wollen mal wissen, was es denn mit diesem Gewölbekeller, diesem Geheimversteck seiner Söhne auf sich hat. Und Olbricht erzählt, vor 20 Jahren hätte er seinen Keller erweitern wollen und beim Graben sei er dann auf dieses Gewölbe gestoßen. Er hat sich schon gedacht, dass das ein archäologischer Fund ist, aber er wusste auch, wenn er das den Behörden meldet, dann wird das Landesdenkmalamt hier Grabungen veranstalten und dann kann er seinen Hof erstmal dicht machen. Das konnte er sich nicht leisten. Also hat er erstmal die Klappe gehalten und das Ganze mehr oder weniger in Eigenregie ausgegraben. Er kannte da nämlich jemanden, der sich ein bisschen auskennt. Und mit dem hat er jetzt sozusagen ein kleines Privatmuseum unter seinem Hof eingerichtet. Deshalb standen diese ganzen Glasgefäße, die da gefunden wurden, auch feinsäuberlich in irgendwelchen Nischen aufgereiht. Kim versucht jetzt, ihm ins Gewissen zu reden, von wegen, aber das ist doch bestimmt alles archäologisch total aufschlussreich und allein der Ring, den Lisi ihnen heute Morgen gezeigt hat, ist doch bestimmt total wertvoll. Sie zeigt ihm auch ein Foto von dem Ring, aber den hat Herr Olbricht noch nie gesehen.
Kommissar Peters wird informiert, er bittet um aktuelle Bilder der beiden Jungs und will eine Suchmeldung herausgeben. Auch nach Erwachsenen kann die Polizei vor Ablauf von 48 Stunden suchen, wenn es gewisse Hinweise auf ein Verbrechen gibt. Und Peters glaubt den drei Ausrufezeichen, er kennt sie ja schon von früheren Fällen. Dann aber tut er das, was er auch oft macht, er schickt die drei Ausrufezeichen weg, das wäre jetzt ein Fall für die Polizei. Die drei sind sauer, lassen sich aber so nicht wegschicken und überlegen, was sie denn jetzt tun können. Und da fällt Marie eine Sache auf, die sie vorher nicht beachtet haben, denn die Leiter hing ja jetzt, als sie im Keller waren, im Brunnen. Als sie das letzte Mal den Gewölbekeller besucht hatten, stand sie aber an der Wand. Irgendjemand muss also in den Brunnen hinabgestiegen sein. Das ist eine Spur und die drei Mädchen rennen in den Keller runter. Neben dem Brunnen steht dann auch etwas versteckt noch eine große Tasche und da ist eine riesige Drohne drin, bestimmt doppelt so groß wie die andere. Warum klaut Sven alle möglichen Drohnen aus der Fachhochschule? Die drei klettern in den Brunnen hinunter und untersuchen dort alles. Sie finden ein kleines Kästchen, in dem Schmuckstücke sind. Außerdem befindet sich unter einer Bodendiele im Brunnen ein Rucksack und darin ist ein Laptop. Außerdem ziemlich viel Geld, mehrere tausend Euro. Der Laptop ist im Ruhemodus, ein Dokument ist noch geöffnet, es heißt Drohne 3 Material 1 und enthält viele Fotos. Normale Fotos, auf denen sieht man zum Beispiel Franzis Bauernhof, den Bauernhof der Alas und dessen Felder, aber auch Wärmebildfotos. Und dann finden sie einen Erpresserbrief auf dem Computer. Denn Sven und Lukas haben Bauer Alas erpresst. Er soll sie in Ruhe lassen, sie wollen ihre Drohnenflüge weiter durchführen, denn sie haben bei diesen Flügen festgestellt, dass Bauer Alas, der ein Öko-Zertifikat-Siegel hat, seinen Hühnern zu wenig Auslauf bietet. Und sie drohen an, das den Behörden mitzuteilen, wenn er ihnen die Drohnenflüge weiter verbietet. Für die drei Ausrufezeichen klärt sich jetzt so langsam ein Teil des Falles auf, denn sie vermuten, Sven und Lukas führen Luftbildarchäologie durch und suchen nach weiteren Römersiedlungen, nach weiteren Schätzen. Nur, von wem stammt das Geld? Denn im Erpresserbrief stand davon ja nichts. Dennoch könnte das ein Motiv für Alas sein, die Jungs zu entführen, denn wenn sie ihn den Behörden melden, dann steht ja seine gesamte wirtschaftliche Existenz auf dem Spiel und darüber muss natürlich sofort Kommissar Peters informiert werden.
Okay, so langsam bin ich jetzt auch überzeugt, eine auf dem Spiel stehende Existenz ist durchaus ein Motiv für eine Entführung. Einfach nur sich ärgern, weil die Jungs mit Drohnen über sein Feld fliegen, das hat mich bisher noch nicht überzeugt. Aber okay, jetzt würde ich Alas auch mal als Hauptverdächtigen behandeln. Als die Ausrufezeichen aus dem Keller wieder an die Oberfläche kommen, ist Peters aber schon wieder abgefahren. Er hat sich auf den Weg gemacht Richtung Hof Alas. Und die Ausrufezeichen machen sich schleunigst auch auf den Weg dorthin. Was mir noch ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ohne Herrn Olbricht zu informieren. Ich meine, sie haben ja jetzt doch durchaus aussagekräftige Beweisstücke im Keller gefunden. Und der Herr Olbricht hätte schon ein Interesse daran zu erfahren, was wahrscheinlich mit seinen Söhnen da passiert. Aber die Ausrufezeichen sind voll im Ermittlungsmodus und starten also Richtung Hof Alas. Sie nehmen eine Abkürzung durch den Wald und stoßen dort auf einen dunklen Van. Das scheint das Auto von Herrn Alas zu sein, das clandestin hier auf irgendwelchen Privatwegen durch den Wald schleicht, in einer Richtung, die nicht in Richtung des Hofes liegt, also sehr verdächtig. Die Ausrufezeichen folgen ihm zu einer Scheune und als der Bauer mit dem Auto in die Scheune fährt, verrammeln die Detektivin kurzerhand das Scheunentor hinter ihm und rufen Peters an. Dieser erscheint dann auch umgehend und als sie Herrn Alas wieder aus der Scheune rauslassen und Peters mal höflich nachfragt, ob er denn mal in das Auto gucken könnte, erwarten natürlich alle, dass wir einen gefesselten Sven und Lukas da drin vorfinden, aber mitnichten. Herr Alas hat einfach nur ein paar Hühner geladen. Jetzt folgt im Hörspiel eine ziemliche Verwirrung, weil alle erstmal nur aneinander vorbeireden. Aber schließlich dröselt sich das Ganze folgendermaßen auf. Alas hat zwar mittags mit Sven und Lukas noch gesprochen, die müssen ihn aber irgendwie davon überzeugt haben, dass er nicht mit ihrem Vater spricht, sondern die beiden Seiten haben sich geeinigt und per Handschlag sozusagen gegenseitiges Stillschweigen vereinbart. Denn beide könnten jeweils den anderen auffliegen lassen. Herr Alas weiß nämlich, dass Sven und Lukas hier Raubgräberei betreiben und die ausgegrabenen Kunstschätze in einschlägigen Internetforen im Darknet verticken. Das ist dann wohl auch die Quelle des Geldes, das da unten im Geheimversteck gefunden wurde. Auf der anderen Seite wissen wir ja jetzt aus dem Erpresserbrief schon, dass die Jungs Herrn Ahlers sozusagen in der Hand haben, weil sie ihn auffliegen lassen könnten, dass sein Ökohof gar nicht mehr öko-zertifiziert gehört, weil seine Hühner zu wenig Auslauf haben. Peters möchte das Ganze jetzt aufdröseln, bittet Ahlers zu einer offiziellen Aussage aufs Revier, nimmt auch die Beweisstücke, also den Laptop und das Geld, das die Detektivinnen im Keller gefunden haben, an sich und schickt die jetzt nochmal weg. Es ist nämlich mittlerweile schon 22 Uhr. Die Detektivinnen gehören ins Bett.
Kim hat nun eine Idee, wo Sven und Lukas sein könnten, denn sie glaubt, eins der Wärmebilder erkannt zu haben. Das muss irgendwo im Wald sein. Die drei Ausrufezeichen machen sich, es ist Nacht, auf den Weg und können schon von weitem Metall auf Metall hören. Klingt für mich, als würden Schaufeln aufeinander schlagen. Es sind wirklich Sven und Lukas. Die haben ein neues Römergrab ausgehoben mit einem Bagger. Und Sven ist in ein Loch gestürzt und hat sich den Knöchel verstaucht. Ob Lukas jetzt auch in dem Loch unten ist und die beiden hier nicht mehr rauskommen, habe ich in der Szene nicht ganz verstanden. Jedenfalls rufen sie um Hilfe. Die drei Detektivinnen sehen, dass die Jungs Schmuckstücke gefunden haben, dabei aber archäologisch wertvolle Tonkrüge zerstört haben. Das macht sie wütend. Und weil die Jungs dann auch noch drängeln, man solle ihnen doch nun endlich helfen, entscheiden sie, wir rufen jetzt die Feuerwehr und die Polizei und die kann euch dann hier rausholen.
In der nächsten Szene erfahren wir über einen Tagebucheintrag von Kim, wie es weitergegangen ist. Ich schätze mal, das findet jetzt wieder am nächsten Tag statt. Und Kim schreibt jetzt einen Bericht über diesen Fall von der UFO-Sichtung bis zur Aufklärung der Raubgräberei in 24 Stunden. In ihrem Tagebuchbericht erwähnt Kim jetzt auch schon mehrere Tatbestände, die hier einschlägig sind. Raubgräberei, Fundunterschlagung und Hehlerei. Und das Ganze wäre nur passiert, weil der Hof Olbricht finanziell nicht so gut dastand und Sven seinen Vater einfach nur unterstützen wollte mit dem Erlös dieser verhehlten Raubgräbereien. Für Kim sind jetzt noch einige Fragen offen, die im Folgenden geklärt werden, als die drei Ausrufezeichen sich zur Feier des neuen gelösten Falls im Café Lomo nochmal treffen. Nicht nur Sven, sondern auch der Vater Olbricht wird angeklagt wegen Raubgräberei und Fundunterschlagung. Der hat ja vor 20 Jahren schon diese Villa Rustica ausgegraben und nicht den Behörden gemeldet. Außerdem wird er in nächster Zeit auf seinem Hof keine Landwirtschaft mehr betreiben können, denn es wird jetzt genau das passieren, was er vor 20 Jahren schon gefürchtet hat. Das Landesdenkmalamt wird hier fachmännische Grabungen durchführen. Für die Schließung seines Hofs erhält er allerdings eine Entschädigung. Es klärt sich jetzt auch noch auf, was es mit diesen geheimnisvollen Männern auf sich hatte, die am Stand der Olbrichts nach Sven und Lukas gefragt haben. Das waren nämlich BKA-Beamte, die Sven schon auf dem Schirm hatten und gegen ihn ermittelt haben. Die müssen wohl auch seine Einträge im Darknet irgendwie zu ihm zurückverfolgt haben. Und auch dieser ominöse Kornkreis, mit dem ja alles mehr oder weniger angefangen hat, klärt sich auf. Es handelt sich nämlich um einen geplanten Heiratsantrag. Ein Verliebter hat eine Ballonfahrt mit seiner Freundin geplant. Und um ihr da einen Heiratsantrag zu machen, hat er zwei verschlungene Ringe und auch noch einen Schriftzug mit Brettern an den Füßen in das Rapsfeld getrampelt. Somit haben sich jetzt für die drei Ausrufezeichen alle Fragen geklärt und dieser Fall endet. Für mich sind allerdings noch ein paar Fragen offen geblieben und damit leite ich über zu unseren Kategorien. Was haben die drei Ausrufezeichen eigentlich in der Anfangsszene gesehen? 5 Lichter, die abgestürzt sind und danach nochmal 2 Lichter im Maisfeld. Das klingt jetzt wie eine abgestürzte Drohne und Sven und Lukas, die mit Taschenlampen danach suchen. Allerdings haben die beiden angegeben, nee, in der Nacht sind wir nie geflogen, da sieht man doch gar nichts. War es vielleicht der Kornkreis-Trampler, der im Schutz der Nacht hier sein Werk verrichtet hat und mit Hilfe einer Drohne aus der Vogelperspektive kontrollieren wollte, ob das auch so aussieht, wie er sich das vorgestellt hat?
Ich habe das Buch im Wesentlichen gelesen. Also von dem Kornkreis-Trampler ist hier aktiv nie die Rede. Der kommt wirklich nur zum Schluss vor, als Kim das ins Tagebuch spricht. Die Szene am Anfang war wirklich eine Drohne von Sven und Lukas. Die 5 Lichter waren wohl Positionslichter. Warum sie die nicht ausgeschaltet haben, weiß ich nicht. Vielleicht haben sie damit den Flug der Drohne verfolgt. Und Sven und Lukas waren im Feld. Die Drohne ist abgestürzt und die wollten sie suchen. Sie haben ja mal gesagt, dass man nachts nicht sieht. Warum soll man da fliegen? Aber auch das klärt sich vom Buch auf. Denn was sie ja betreiben, das wurde ja schon angesprochen, ist Luftbildarchäologie. Das geht meist aber nicht so, dass man einfach irgendwelche Fotos von oben macht und sagt, hier ist jetzt eine alte Siedlung, sondern man arbeitet ja mit Wärmekameras. Und wenn sich Erdboden über Tag aufheizt, dann gibt Erdboden über Nacht, wenn es kalt ist, natürlich die Wärme wieder ab. Aber es hängt davon ab, was die Wärme aufgenommen hat. Lockere Erdboden gibt die Wärme viel schneller ab als zum Beispiel Steine, die vielleicht in 1 Meter Tiefe unter dem Feld sind. Und genau diese Wärmeabgabeunterschiede, die versuchen Sven und Lukas nachts mit der Infrarotkamera festzustellen. Und so haben sie verschiedene Gräber gefunden, verschiedene Villa Rusticas oder verschiedene Gewölbekeller. Und dort haben sie die ganzen Schmuckstücke her, die sie im Internet verkaufen.
Apropos Fundstücke im Internet verticken. Alas hat ja gesagt, er weiß, dass Sven sich da in irgendwelchen Darknet-Foren rumtreibt. Die Frage ist, woher weiß er das eigentlich? Treibt er sich da selber rum? Und wie hat er Sven erkannt? Ist der so blöd, da irgendwie einen Klarnamen zu verwenden oder einen Decknamen, der sehr schnell zu ihm zurückverfolgt werden kann? Denn ich glaube ja nicht, dass Alas die Schmuckstücke kennt, sodass er die per Foto hätte wiedererkennen können. Außerdem habe ich mich noch gefragt, warum Alas die neu gekauften Hühner eigentlich nicht direkt auf seinen Hof bringt, sondern zuerst in diese Scheune im Wald. Das klang für mich wie ein Move, damit man hier einen Showdown veranstalten kann, wo der Kommissar und der Bauer grandios aneinander vorbeireden. So richtig verstanden habe ich das allerdings nicht.
So wie ich es vom Buch her verstanden habe, war das so eine Art Verschleierungstaktik von Alas. Er hat recht viele Hühner gekauft. Häufiger auch, hat die aber auch bei verschiedenen Hühnerzüchtern gekauft, damit nicht auffällt, dass er sehr viele Hühner besitzt. Und damit nicht plötzlich auf seinem Hof 200 Hühner mehr rumlaufen, hat er die in der Scheune quasi zwischengelagert und jeden Tag so ein paar Hühner auf seinen Hof mitgenommen.
Und als letztes habe ich mich noch gefragt, in der Endszene finden die Detektivinnen Sven und Lukas ja in einem selbstgegrabenen Loch mittels Bagger. Da habe ich mich jetzt wirklich gefragt, wo haben die denn jetzt plötzlich einen Bagger her? Und fällt das nicht auf, wenn die mit schwerem Gerät hier irgendwo im Wald graben? Da sind wir wieder auf dem gleichen Stand wie in der letzten Folge bei der Pollution Police. Mit schwerem Gerät im Wald graben, dann musst du dann aber schnell sein, damit du weg bist, bevor das auffällt.
Verbrechen gab es hier ja einige. Wir haben das Offensichtliche, Raubgräberei durch Sven und Lukas, inklusive Hehlerei. Wir haben einen Verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz durch Olbricht, der 20 Jahre geheim gehalten hat, dass er einen archäologischen Fund gemacht hat. Wir haben wahrscheinlich so etwas wie Hausfriedensbruch oder Verletzung der Persönlichkeitsrechte, wenn Sven und Lukas einfach so mit den Drohnen über irgendwelche Privatfelder fliegen. Die Fachhochschule hat das Ganze ja sicherlich mit den Bauern abgesprochen, wenn die dort ihre Multikopter für den Wildschutz Flüge machen, denn die Bauern haben natürlich auch ein Interesse dran, dass sie keine Rehkitze überfahren. Wir haben Betrug von Bauer Alas an den Kunden, denn er besitzt ja ein Öko-Zertifikat, produziert aber nicht nach Öko-Richtlinien, erhält also mehr Geld, als ihm eigentlich zusteht. Wir haben Sachbeschädigung von dem Mann, der einen Heiratsantrag dadurch machen will, dass er Pflanzen in einem Feld niedertrampelt und sie damit zerstört. Und wir haben, und das kommt für mich im Hörspiel viel zu knapp rüber, versuchte Körperverletzung durch Sven und Lukas, als sie mit der Drohne auf die 3 Ausrufezeichen zufliegen. Diese fadenscheinige Erklärung, da hat die Steuerung nicht gestimmt, das ist einfach nur Quatsch.
Im Grunde könnte man auch das Abschießen der Drohne ja noch als Sachbeschädigung sehen. Sehe ich in diesem Fall aber auch nicht. Es war wirklich eine Bedrohungslage. Die 3 Mädchen wurden durch das Maisfeld gejagt und die exakte Bedrohung war für sie auch nicht auszumachen, weil die Jungs mit der Steuerung der Drohne irgendwo außerhalb des Sichtfeldes standen. Insofern sehe ich das hier durchaus als gerechtfertigt an, dass sie sich nicht anders zu wehren wissen, als mit einem Stein auf die Drohne zu schmeißen. Und offensichtlich sehen das auch alle anderen so, denn Tauber, dem die Drohne gehört, hat ja hier auch mit keinem Wort erwähnt, dass er hier irgendwie Schadensersatz fordert oder so. Also diese Aktion von Franzi war auf jeden Fall gerechtfertigt.
Ich finde sogar, dass man da noch einen Schritt weiter gehen kann. Selbst wenn eine Drohne einfach nur über meinem Grundstück schwebt, habe ich meines Erachtens das Recht, sie zum Beispiel mit einem Netz herunterzuholen und sie dann einfach umgekehrt auf den Boden zu legen. Und dann soll halt der, dem die Drohne gehört, vorbeikommen, wenn er sie wiederhaben will.
Ist wahrscheinlich so, wenn du sicherstellen kannst, dass du die Drohne dadurch nicht beschädigst. Denn fremdes Eigentum zu beschädigen, wenn mildere Mittel auch zur Gefahrenabwehr taugen, ist, glaube ich, nicht rechtmäßig. Aber da gibt es einiges an Rechtsprechung bezüglich Drohnen, die sich gegenseitig teilweise widersprechen. Haben wir es hier eigentlich auch noch mit gegenseitiger Erpressung zwischen Alas und Sven und Lukas zu tun? Kann ich mit der Ausübung eines Rechtes, das ich habe, drohen, so nach dem Motto, mach XY oder ich zeig dich an, weil ich weiß, dass du irgendwas falsch gemacht hast? Muss ich, wenn ich von einer Straftat weiß, diese anzeigen oder mache ich mich, wenn ich das unterlasse, da selber strafbar? Disclaimer, ich habe keinerlei juristische Ausbildung. Ich fand es einfach nur interessant und habe mich mal wieder im Strafgesetzbuch festgelesen. Also, es gibt einen Paragraphen Nichtanzeige geplanter Straftaten. Das bezieht sich allerdings nur auf schwere Straftaten wie Landesverrat, Terrorismus, Mord oder auch Entführung oder Brandstiftung und auch nur darauf, dass ich das anzuzeigen habe, wenn durch diese Anzeige diese Tat noch zu verhindern ist. Das heißt, die Duldung, dass Sven und Lukas sagen, okay, wir wissen, Bauer Ahlers arbeitet nicht nach Öko-Zertifikat, das ist an sich jetzt kein Problem. Auf der einen Seite könnte natürlich noch Schaden abgewendet werden. Ich könnte also weitere Kunden davor bewahren, dass sie zu viel Geld für ihre Nicht-Bio-Eier oder Suppenhühner bezahlen. Andererseits gehört Betrug eben nicht zu den explizit genannten Delikten in diesem Paragraphen. Und insofern sind Ben und Lukas eben nicht verpflichtet, darüber die Polizei zu informieren. Erpressung ist es auch nicht. Denn eine Erpressung beinhaltet immer eine Bereicherungsabsicht und einen Vermögensschaden für den Erpressten. Darin unterscheidet sich die Erpressung von der Nötigung. Eine Nötigung begeht nämlich, wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt. Und das entscheidende Wörtchen in diesem Paragraphen ist rechtswidrig. Denn es gibt durchaus Fälle, wo eine solche Drohung mit einem empfindlichen Übel, und das wäre ja eine Strafanzeige, auch rechtmäßig wäre. Zum Beispiel, ich weiß, dass du mir was geklaut hast. Ich fordere dich auf, mir das Diebesgut zurückzugeben, andernfalls würde ich dich anzeigen. Damit steht sowohl meine Forderung in einem Zusammenhang mit der Drohung, als auch meine Forderung ist eigentlich rechtmäßig. Insofern ist es keine Nötigung. Wenn ich jetzt aber sage, behalte das, was du mir geklaut hast, aber du putzt jetzt fürs nächste Jahr alle meine Fenster oder ich zeig dich wegen Diebstahl an, dann hat das eine mit dem anderen nichts mehr zu tun und ich würde sagen, dann ist es eine Nötigung. Unter diesem Gesichtspunkt sehe ich jetzt sowohl von Alas als auch von Sven und Lukas jeweils eine Nötigung. Und der Clou an der ganzen Sache ist, Nötigung ist ein Offizialdelikt. Es braucht also keinen Antrag des Geschädigten. Das heißt, da Peters jetzt durch die Erzählung von Alas von dieser gegenseitigen Nötigung Kenntnis hat, muss er dem eigentlich nachgehen. Das heißt, sowohl für Alas als auch für Sven und Lukas kommt dann noch ein weiteres Verfahren auf sie zu. Gibt es ähnliche Folgen? Fünf Freunde und das Burgverlies habe ich ja schon erwähnt. Und auch Fünf Freunde und die geheimnisvollen Kornkreise wären hier vielleicht einschlägig. Ich habe ja schon gesagt, dass die möglichen Erklärungen für Kornkreise sich hier zwischen diesen beiden Folgen überschneiden. Die Auflösung bei den Fünf Freunden ist dann eine leicht andere. Da stellt sich nämlich raus, dass der allererste Kornkreis tatsächlich irgendwie natürlich entstanden sein muss, also mit einer der genannten Erklärungen. und der Bauer, in dessen Feld dieser Kornkreis aufgetaucht ist, gemerkt hat, was das für ein Rummel veranstaltet. Er hat diese Aufmerksamkeit genossen bzw. an die schaulustigen Kuchen verkauft und damit mehr Geld eingenommen als mit seinem eigentlichen landwirtschaftlichen Job. Und deshalb wollte er diesen Rummel einfach verlängern und hat deshalb weitere Kornkreise eigenhändig in seinem Feld niedergetrampelt.
Dann kommen wir jetzt zum Fazit. Mir gefällt an der Folge, dass es gleich losgeht. Nach 1 oder 2 Minuten haben wir schon ein ungewöhnliches Ereignis mit dem Absturz von 5 Lichtern und wir sind gleich mitten im Fall drin. Auch sonst ist das Hörspiel ein Kriminalfall mit vielen verschiedenen Fährten. Manche Fälle klären sich leicht und schnell auf, wie zum Beispiel der verschwundene Ring. Der führt aber dann doch dazu, dass man in den Keller geht. Das heißt, das macht alles Sinn. Wir haben falsche Verdächtige, wir haben sogar das BKA, das aber auch im Buch nur kurz mal erwähnt wird. Also da gibt es leider keine aktive Szene, dass wir irgendwie bei den BKA-Agenten dabei sind und es dann quasi ein Agenten-Thriller wird. Für mich persönlich ist es eine Folge, die sich durchaus gut hört. Ich würde sie auch ins obere Drittel der Serie einordnen und würde ihr deshalb ein positiv-neutral geben.
Mein Fazit. Ich finde die Folge ein bisschen verschachtelt. Im Grunde gibt es ja 4 verschiedene Fälle. Die Kornkreise, den verschwundenen Ring, die Raubgräberei und den Betrug beim Biohof. Das ist vielleicht ein bisschen viel Input für eine Folge auf einmal, aber na gut, kann man so machen. Es ist jetzt keine Folge, die ich regelmäßig hören würde. Allerdings fällt sie schon noch in einen Bereich der Serie, wo es primär um die Fälle geht und insofern ist es keine schlechte Folge. Ich würde ja einfach mal ein Neutral geben.
Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. In den nächsten 3 Monaten wird es wieder um Bücher gehen. Wir starten einen neuen Themenblock, Origin Stories 2. Und das erste Buch wird gleich ein ziemlich kompliziertes werden. Es wird nämlich ein englisches Buch sein von Enid Blyton. Und es wird um 2 Mädchen namens Pat und Isabel gehen. Bis in 4 Wochen.